Schön, dass ihr da seid. Ihr Lieben, der Predigtext für diesen Sonntag steht im 2. Korintherbrief, Kapitel 3, Verse 3 bis 6. Und ich lese sie nach der neuen Genfer Übersetzung. Ja, es ist offensichtlich, dass ihr einen Brief seid, den Christus selbst verfasst hat und der durch unseren Dienst zustande gekommen ist. Er ist nicht mit Tinte geschrieben, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Und die Tafeln, auf denen er steht, sind nicht aus Stein, sondern aus Fleisch und Blut. Es sind die Herzen von Menschen. Wenn wir mit solchem Selbstbewusstsein von unserem Dienst sprechen, gründet sich das auf Christus und geschieht im Vertrauen auf Gott. Aus eigener Kraft sind wir dieser Aufgabe nicht gewachsen. Es gibt nichts, was wir uns als Verdienst anrechnen könnten. Nein, unsere Befähigung verdanken wir Gott. Er hat uns fähig gemacht, Diener des neuen Bundes zu sein. Eines Bundes, der sich nicht mehr auf das schriftlich niedergelegte Gesetz gründet, sondern auf das Wirken von Gottes Geist. Denn das Gesetz bringt den Tod, aber der Geist Gottes macht lebendig. Paulus schreibt den Korinthern, dass es aus jeder Pore ihres Lebens her deutlich wird, dass sie ein Empfehlungsschreiben von Jesus sind. Moment mal. Die Korinther? Wirklich jetzt? Die Korinther, die wir in den ersten Brief von Paulus, von denen wir im ersten Brief von Paulus lesen, sind doch in manch unethischen und manch unausgeklügelten theologischen Modellen versteckt. Und jetzt sind sie ein Empfehlungsschreiben Christi. Im zweiten Brief an die Korinther liegt später ja noch der Fokus drauf, dass sie ja auch Botschafter der Versöhnung sein sollen. Ja, ja, die Korinther. Zum Glück sind wir besser. Zwinker. Okay, warum sind denn die Korinther jetzt ein Empfehlungsschreiben von Jesus? Wie kann Paulus so etwas behaupten? Empfehlungsschreiben waren damals sehr weit verbreitet. Wenn man aus einer anderen Gemeinde in eine neue Gemeinde kam, dann hatte man meistens ein Schriftstück dabei, wo drin stand, dass Bruder X oder Schwester Y vorbildlicher Christ sei und sich in die Gemeinde gut integrieren könnte. Und ich habe gehört, es gibt sowas in der heutigen Zeit auch immer mal wieder noch, in manch exklusiven Gemeinden muss man auch so etwas vorlegen. Nichts Neues unter der Sonne, ne, könnte man sagen. Der Brief, den Paulus selbst an die Römer geschrieben hat, könnte man auch als ein solches Schreiben betrachten, nur dass er ihn selbst geschrieben hat. In den Briefen von Paulus tauchen dann aber auch immer wieder Empfehlungen der Geschwister auf, die eine besondere Beauftragung bekommen haben. So lesen wir zum Beispiel im Römerbrief: Ich befehle euch unsere Schwester Phöbe an, die im Dienst der Gemeinde von Kenchrea ist, dass ihr sie aufnehmt in dem Herrn, wie sich ziemt für die Heiligen, und ihr beisteht in jeder Sache, in der sie euch braucht. Denn auch sie hat vielen beigestanden, auch mir selbst. Oder im 1. Korinther 16 schreibt Paulus: Wenn Timotheus kommt, so seht zu, dass er ohne Furcht bei euch sein kann. Denn er treibt auch das Werk des Herrn wie ich. Paulus schreibt aber hier in unserem Predigtext, dass so ein Empfehlungsschreiben eigentlich sinnfrei ist. Der Hintergrund dafür ist, dass einige, wahrscheinlich Irrlehrer, mit gefälschten Empfehlungen ihre Sicht der Dinge leichter vortragen konnten. Und deshalb sagt Paulus: Ihr seid offensichtlich ein Empfehlungsschreiben von Christus. Euch ist es anzusehen, sagt er. Und das ist ja erstmal ein Kompliment. Wenn man es einem ansieht, dass man mit Christus unterwegs ist. Dieses Offensichtlichsein hat von dem griechischen Wort her die Bedeutung eines selbstleuchtenden Himmelskörpers. Ja, da sind wir schon wieder in der Schöpfung. Selbstleuchtend könnte man hier sagen durch Christus. Christus in ihnen, das ist offensichtlich. Denn sie sind geschrieben mit dem Heiligen Geist. Paulus deutet hier schon auf die Veränderung des Bundes hin. Mose hatte Steintafeln mit den Geboten, die Gott aufgeschrieben hat. Aber nun sind es eben nicht mehr Steintafeln, sondern die menschlichen Herzen, auf denen oder in die Gott seine Gebote schreibt. Paulus deutet hier noch auf zwei andere Schriftstellen hin, wie zum Beispiel aus Hesekiel 36. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Vielleicht erinnert ihr euch noch, das war Jahreslosung 2017. Außerdem bezieht sich das nicht nur auf die Steintafeln, sondern auch auf das steinerne Herz des Volkes Israel, den Tempel. Denn der Heilige Geist braucht keinen Steintempel mehr. Er will Menschen, die sich ihm zur Verfügung stellen. Gott braucht keinen Steintempel mehr. Das verändert er. Das ist der neue Bund. Wir dürfen Tempel des Heiligen Gottes sein. Und darum geht es Paulus in den folgenden Versen. Hier ist nochmal ab Vers 4. Wenn wir mit solchem Selbstbewusstsein von unserem Dienst sprechen, gründet sich das auf Christus und geschieht im Vertrauen auf Gott. Aus eigener Kraft sind wir dieser Aufgabe nicht gewachsen. Es gibt nichts, was wir uns als Verdienst anrechnen könnten. Nein, unsere Befähigung verdanken wir Gott. Er hat uns fähig gemacht, Diener des neuen Bundes zu sein. Eines Bundes, der sich nicht mehr auf das schriftlich niedergelegte Gesetz gründet, sondern auf das Wirken von Gottes Geist. Denn das Gesetz bringt den Tod, aber der Geist Gottes macht lebendig. Oder wie es bei Luther heißt, der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. Im Vers 4 tauchen hier zwei Wörter auf, die sich beide auf das gleiche griechische Wort beziehen. Selbstbewusstsein und Vertrauen. Unser Selbstbewusstsein in unserem Dienst und in dem von oder in dem von Gott gebrauchen lassen, hat viel mit dem Vertrauen auf Gott zu tun. Ohne Vertrauen auf Gott kannst du einfach nicht selbstbewusst die Aufgaben tun, die Gott für dich vorbereitet hat. Und ich erlebe es immer wieder selbst, dass ich manchmal an Dingen zweifle. Dann kann es zwei Gründe haben. Erstens, ich bin in meinem Aktionismus und will unbedingt etwas für Gott tun. Oder zweitens, mein Vertrauen auf Gott, dass bestimmte Dinge oder Aufgaben für mich dran sind, ist sehr gering. Und damit habe ich auch kein Selbstbewusstsein, diese Dinge zu tun. Auch wenn Gott schon alles vorbereitet hat. Es geht um das Vertrauen auf Gott. Ich möchte nicht grundsätzlich irgendwelche Aktionen tun, auch wenn sie frommen Charakter haben. Und eigentlich habe ich inzwischen gelernt, nicht für Gott etwas zu tun. Und ich glaube, es ist gut, dass wir nicht Dinge für Gott tun, sondern mit Gott. Das ist ein ganz großer Unterschied. Ich will lieber mit Gott etwas tun. Wenn ich Dinge für Gott tue, besteht eine sehr große Gefahr darin, dass ich sie von mir selbst aus tue. Eine Gemeinde unseres Bundes hatte einen Slogan, der hieß, mit Gott für die Welt. Und das ist schon 20 Jahre her. Aber dieser Slogan und diese Bedeutung dahinter finde ich nach wie vor als richtig und wichtig. Und ich glaube, so können wir auch diese Verse im zweiten Gründerbrief verstehen. Es geht nicht darum, was wir alles für Gott tun oder was Paulus hier alles für Gott tut. Es geht darum, wo möchte Jesus uns hineinnehmen? Welche Ideen hat Jesus für mich heute? Wie können Gott und ich heute Gottes Ziele erreichen? Gott will uns ja dazu gebrauchen. Gott will es ja auch nicht alleine tun. Das ist so ein Geheimnis, finde ich. Also, eins steht fest, nicht aus eigener Kraft. Das ist Paulus hier ganz, ganz wichtig. In den Versen 5 und 6 tauchen im Griechischen zwei Worte auf, die den gleichen Stamm haben. Ikanos, was so viel heißt wie fähig sein, tüchtig sein, tauglich oder ausreichend. Im Deutschen stehen dann hier in den Versen die Wörter Kraft, Befähigung und fähig gemacht. Paulus betont hier ganz deutlich, dass es nicht darum geht, was wir können. Im Grunde sagt er, wir können gar nichts. Aus eigener Kraft werden wir scheitern und frustriert werden. Und wenn wir als Empfehlungsschreiben Gottes wahrgenommen werden, dann ist das sicherlich nicht unser Verdienst. Wir verdanken es Gott. Gott macht uns fähig. Gott gibt uns Kraft. Gott gibt uns die Befähigung. Es ist sein Werk an uns. Im Vers 6 schreibt Paulus dann, dass Gott uns fähig gemacht hat, Diener des neuen Bundes zu sein. Ein Bund, der sich nicht mehr auf das schriftlich niedergelegte Gesetz gründet, sondern auf das Wirken des Heiligen Geistes. Der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Und da habe ich habe jetzt bestimmt anderthalb, zwei Wochen über diesen Text nachgedacht und glaube, dass wir ganz oft eigentlich nach dem alten Bund leben. Nicht, dass wir die Vergebung Christi nicht annehmen, aber an dieser Stelle hängen wir irgendwie fest. Wir orientieren uns sehr nach dem alten Bund. Ich glaube, die Motivation ist, dass wir nichts falsch machen wollen. Aber indem wir uns so sehr bemühen, nichts falsch zu machen und darüber nachsinnen, welche Gebote und welche Gesetze bei Mose noch für uns Gültigkeit haben, oder die Dinge im Buchstabengetreuen umsetzen wollen, was Paulus schreibt, was wir nicht tun sollen, vergessen wir, dass der Geist in uns lebt und Jesus uns diese Gebote gibt, die uns wichtig sind und wichtig sein sollen. Wir sind gerade nicht fähig, auf das zu hören, was Gott uns tatsächlich sagen möchte. Wenn wir im alten Bund uns bewegen oder wenn der alte Bund für uns so wichtig ist. Und was möchte uns Gott durch seinen Geist mitteilen? Das ist ja die Frage. Das, was ich im Neuen Testament lese, wie Gott ist und was er tut, da sagt er sowas wie, ja, ich mache lebendig, ich habe den Tod besiegt, ich habe Macht, ich bring dir Leben, deine Schuld hängt am Kreuz, dein Leben liegt aber in meiner Hand. Und wenn ich an gestern Abend denke, einige waren ja dabei, Dieter Leicht über das Thema, wenn Meckern weiterhelfen würde, dann erkenne ich das auch in meinem geistlichen Leben, in den vielen Beispielen, die er gebracht hat. Auch das eigene geistliche Leben kann oft ziemlich defizitorientiert sein. Wir schauen in unserem Leben, was ist alles schlecht, was ist doof, was ist verkehrt, was kann ich nicht. Aber ich sehe die Möglichkeiten Gottes nicht in meinem Leben. Und da kann man selbst sein eigenster, ärgster Kritiker sein. Und die anderen brauchen noch nicht mal irgendwas zu sagen. Ich sehe ja selbst, wo ich Gott jeden Tag enttäusche. Ich bin so schlecht. Und wegen mir musste Jesus am Kreuz sterben. Das ist eine Lebenseinstellung. Und im Grunde ist erstmal ja gar nichts falsch dran. Das ist eine theologische Richtigkeit. Aber kommen wir da ins Leben? Kommen wir vom Kreuz zum Leben? Das ist der Weg, den wir einschlagen dürfen, mit Jesus zu leben. Aber mir kommt es manchmal vor, als ob wir am Kreuz stehen bleiben und versuchen, irgendwie doch noch dieses Kreuz, das er eigentlich nur Jesus tragen konnte, irgendwie selbst zu tragen. Wegen mir musste er da hängen. Aber wir machen es nicht besser, wenn wir uns selber an dieses Kreuz wünschen würden. Denn damit würdigen wir Gott ja nicht. Aber es wäre doch Lobpreis Gottes zu sagen, Herr, danke, dass du da hängst, dass du für mich gestorben bist, dass ich leben kann. Und jetzt ist die Frage, was bedeutet das eigentlich für mein Leben? In dieser Freiheit zu sein, in dieser Sündenvergebung zu leben, aus dieser Wertschätzung Gottes zu leben, um jetzt nochmal an gestern Abend zu erinnern. Die oberste oder die erste Sünde des Menschen war es, wie Gott sein zu wollen. Und manchmal denke ich, wenn es ums Kreuz geht, da sind wir wieder da. Da wollen wir das selber tragen. Wollen wir selber wie Gott sein. Die Frage ist, warum ist Jesus an das Kreuz gegangen? Die Perspektive von Jesus einnehmen. Jesus hat es so gewollt. Jesus wollte uns in seinem Leben dabei haben. Das ist die Perspektive von Jesus am Kreuz. Nicht, warum sind wir so schlecht, sondern er hält uns für so gut, dass wir leben dürfen. Er hält uns für so wertvoll, dass wir leben dürfen. Deswegen geht er ans Kreuz. Und das ist eine ganz andere Perspektive, als wenn wir immer nur sagen, wir sind so schlecht. Oder wir verdienen es nicht. Ja, wir verdienen es auch nicht. Aber Jesus hält uns für wert, dass er das tut. Und wenn wir jetzt anfangen, aus dieser Perspektive zu leben, das wäre doch stark. Ihr Lieben, wir sind voll und ganz auf die Zuwendung Gottes angewiesen. Sein Tod am Kreuz bringt uns Leben. Vorher waren wir tot. Es gibt nichts, was wir hätten tun können, damit wir vor Gott bestehen. Aber wozu befähigt uns Gott? Diener des neuen Bundes zu sein. Nicht Diener des alten Bundes, Diener des neuen Bundes. Der neue Bund löst den alten ab. Deshalb sollten wir auf das Hier und Jetzt ausgerichtet sein. Denn Gott ist nämlich im Hier und Jetzt zu finden. Und du kannst ihm hier und jetzt begegnen. Ihm im Hier und Jetzt zuhören. Also wie wirkt sich der neue Bund in meinem Leben aus? Ein Lobpreislied, das ich erst vor kurzem kennengelernt habe, im Open Heaven. Das heißt, This is Living Now, also das ist das Leben jetzt. Und ein Teil davon, da beschreibt er, ja, das ist wie die Sonne, eben die durch die Wolken bricht, schwarz und weiß, das farbig wird über alle Maßen. Das ist Leben jetzt. Das hat mich so angesprochen. Und jetzt auf der Autofahrt im Urlaub haben wir Ronja Räubertochter gehört. Und eins, was mir da hängen geblieben ist, ist dieser Frühlingsschrei. Ja, den Ronja schreit, wenn Frühling ist. Es muss einfach mal alles raus. Und dann schreit sie in dem Wald ihren Frühlingsschrei und ist ganz verwundert, was das jetzt ist. Aber es musste raus. Es ist diese Freude, die innen drin steckt, über das, was ich erlebe, was ich erfahren darf, in welcher Realität ich gerade lebe. Ich erwarte jetzt nicht, dass ihr alle aufspringt und macht, aber lasst es mal in euer Herz. Und vielleicht lasst ihr es ja auch raus. Diesen Frühlingsschrei der Erlösten. Man könnte auch sagen, lebt als befreite Sünder. Das ist die Perspektive, in der wir leben, die Realität, in der wir leben. Im neuen Bund zu leben, heißt, mit Gott an deiner Seite zu leben. Gott lebt in dir. Er macht dich lebendig. Und es geht nicht nur darum, ob du alles richtig machst oder nicht. Und die eigene Perspektive auf dein Leben ist nicht, ach, was bin ich so schlecht. Sondern die eigene Perspektive darf die Perspektive Jesu sein, der zu dir sagt, ey, du bist es wert, dass ich mein Leben für dich gab, damit wir gemeinsam leben können. Ihr Lieben, wir feiern gleich Abendmahl. Und wenn wir das tun, dann darfst du dich ganz auf diese Begegnung mit Jesus einlassen. Das Abendmahl ist die Einladung an alle Menschen, in die Begegnung mit Jesus zu kommen. Und komm dann, so wie du bist. Komm, so wie du bist, zu Jesus. Lass das einfach los, was dich abhält. Da wird es auch gleich nochmal eine Zeit der Stille sein, wo du Dinge auch vor Gott einfach lassen kannst, loslassen kannst. Vielleicht fällt dir bei dir ein, was dich abhält, bei Jesus zu sein. Was dich davon abhält, mit ihm lebendig zu sein, dann bring es ihm. Lass es los. Lass auch los, was deine Vorstellungen davon sind, wie es richtig sein mag. Aus uns selbst heraus können wir nicht zu Gott kommen. Deshalb kommt Gott zu uns. Und das macht uns das Feiern des Abendmahls so wichtig. Gott kommt zu uns. Amen.